Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen sehr schönen guten Morgen wünsche ich. Einen guten Morgen wünsche ich auch nach Wien. Von dort ist uns nämlich der österreichische Autor Doron Rabinowitsch zugeschaltet. Ein schönes Hallo nach Wien.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Rabinowitsch. Eins Ihrer Bücher heißt I wie Rabinowitsch. Darüber stolpert man ja ehrlich gesagt. I wie Rabinowitsch, wenn der Name mit R anfängt. Aber ein besonderes I kommt tatsächlich vor in Ihrem Namen, nämlich am Schluss des Namens. Und das bleibt ungesprochen. Das müssen Sie immer wieder erklären, nehme ich an, oder?
Das muss ich immer wieder erklären, weil manche Leute sagen Rabinowitsch, manche sagen Rabinowitsch. Natürlich sagt man in anderen Ländern, spricht man den Namen wieder ganz anders aus. In manchen Ländern kann man das R nicht aussprechen, aber es ist ein rumänischer Name und das I am Ende macht das C weicher. Und mein rumänischer Vater, mein Vater kam aus Rumänien, der kümmerte sich eigentlich nicht so wahnsinnig jetzt um die Art und Weise, wie es ausgesprochen wird. Aber ich wurde immer wieder dann gefragt, wie. Und das ist ein Anzeichen auch für all das, was in unserer Welt so vorgeht, nämlich wie unterschiedlich Namen auf uns zukommen und vielleicht auch, worüber man alles schreiben kann und was alles interessant ist, was nicht so ausgesprochen ist.
Das Unausgesprochene, wie eben das I wie Rabinowitsch. Also das Buch ist entstanden, weil diese notwendige Erklärerei doch einiges von gesellschaftlicher Beobachtung ja uns zu Gemüte führt. Einen Monat ist es her, dass in Österreich, wo der Autor Doron Rabinowitsch zu Hause ist, ein Video die politische Landschaft veränderte. Dieses Video zeigte den FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache zu der Zeit, also als das Video aufgenommen wurde, österreichischer Vizekanzler, wie er einer angeblichen russischen Oligarchin gegen Wahlkampfhilfe Staatsaufträge anbietet. Sie, Herr Rabinowitsch, beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit den rechten Parteien in Österreich. Was hat dieses Video, als Sie das gesehen haben, was hat das in Ihnen ausgelöst?
Naja, im Grunde genommen muss ich zugeben, dass ich nicht wahnsinnig überrascht war darüber, was er sagte, denn ich hatte ihn mir durchaus so vorgestellt. Er sagte in dem Video zum Beispiel, dass er es so machen möchte wie Orban in Bezug auf die Medien. Er versucht da den Ausverkauf der größten Boulevardzeitung in Österreich, der Kronenzeitung. All das hat mich nicht überrascht, denn letztlich der Slogan der Freiheitlichen Partei ist ja unser Geld für unsere Leute. Das ist ja eigentlich die kürzeste Verbindung zwischen Rassismus und Korruption schlechthin. Und das ist ein Wahlspruch, den nicht nur Rechtsextreme für sich beanspruchen können, sondern auch die Mafia. Das ist im Grunde genommen das, was ich immer von Strache gedacht habe und auch von seiner ganzen Partie. Das, was viele erstaunt hat, war das Trashige an dem Video, dass er sich hat da einfangen lassen und dass er dieses österreichische Nationalheiligtum, dieses Zentralorgan des österreichischen Ressentiments, die Kronenzeitung, an eine Russin verkaufen wollte. Aber das Prinzipielle gegen den Rechtsstaat, gegen die freien Medien, Das ist Teil seines Wahlprogramms immer gewesen.
Also Strache hat Sie nicht überrascht, der Inhalt des Videos hat Sie nicht überrascht, die Reaktion von Sebastian Kurz, bis dahin Kanzler, hat die Sie überrascht oder die Reaktion der Bevölkerung, hat die Sie überrascht?
Doch, im Grunde genommen schon, immer wieder. Also mich hat überrascht, dass Kurz reagiert hat, dass er dann aber daran gedacht hat, die Koalition weiterzuführen. Mich hat überrascht, wie lange er gebraucht hat, um zu sagen, dass er den Innenminister nicht mehr weiter in der Regierung haben möchte. Mich hat überrascht, dass er danach keine Fehler eingestanden hat, nämlich, dass es unmöglich ist, mit der Freiheitlichen Partei Regierung, eine Koalition zu haben, die westlichen Mindeststandards entspricht. Mich hat überrascht, dass er keine Fehler eingestanden hat.
Also da hätten Sie tatsächlich mehr erwartet. Mich hat jetzt ehrlich gesagt überrascht, was ich heute Morgen gelesen habe, nämlich, dass eben Strache sein EU-Mandat nicht annimmt. Also er hat ein EU-Mandat errungen. Das finde ich tatsächlich, denn diese EU-Wahl war ja kurz nach dem Video, dass er sein EU-Mandat so ohne weiteres errungen hat. Hat Sie das überrascht oder bin ich da allein?
Nein, also das muss man schon sagen. Das erste Überraschende ist, dass die FPÖ nicht mehr Stimmen verloren hat. Aber was vielleicht doch interessant ist, Strache bekam 45.000, in etwa 45.000 Vorzugsstimmen. Vorzugsstimmen in Österreich. Er war also nach diesem Video noch immer sehr beliebt. Und man könnte beinahe glauben, dass dieses peinliche Video ein Werbefilmchen gewesen sei für seine Anhänger. Und sein Slogan war ja dann auch jetzt erst recht. Also die FPÖ hat dann auch gesagt, FPÖ jetzt erst recht. Auch das spricht dafür, dass im Grunde genommen in diesem Video einiges zu sehen war, was man sich erwarten hätte können, aber gleichzeitig taten alle sehr erstaunt. Und er hat es nicht angenommen, weil, wie wir wissen, es letztlich einen Deal gibt. Ja? Eigentlich einen ziemlich unanständigen Deal, dass er zwar nicht ins EU-Parlament kommt, seine Frau aber dafür im Nationalrat als Mandatarin sitzen wird.
Da gibt es also ihres Wissens nach Absprachen. Im Moment regiert eine Übergangsregierung. Es wird Neuwahlen geben. Erwarten Sie eine erneute Koalition von ÖVP und FPÖ?
Ich erwarte mir, dass das zumindest eine Möglichkeit ist, die Sebastian Kurz und die Freiheitliche Partei im Blick hat, auch wenn sie jetzt so tun, als würde was anderes angestrebt werden oder als würde man jetzt einfach nur alleine Wahlkampf machen. Es wird sehr wenig eigentlich gesagt in Österreich über die kommenden Koalitionsmöglichkeiten. Und das gehört zu diesem populistischen Setting, dass man nicht ganz klar und deutlich von Anfang an sagt, was demokratiepolitisch zur Alternative eigentlich steht.
Sie haben sich, ich habe es vorhin gesagt, seit Jahrzehnten beschäftigen Sie sich mit den rechten Parteien. Sie haben 1986 war das, gegen die Präsidentschaftskandidatur von Kurt Waldheim sich eingesetzt. Dem warf man seine Zeit in der deutschen Wehrmacht vor und vor allem seinen Umgang mit seiner Vergangenheit warf man ihm vor. Sie haben 2000 eine Demo organisiert gegen die damalige schwarz-blaue Koalition. 300.000 Menschen haben da teilgenommen an dem Protestmarsch. Waldheim wurde Präsident. Es gab inzwischen mehrere schwarz-blaue Koalitionen in Österreich. Ja, beschreiben Sie uns mal das Verhältnis der Österreicher zur Vergangenheit und zum Populismus. Ist Österreich in Sachen Populismus so Vorreiter auf europäischer Ebene?
Ja, also wir können schon sagen, dass Österreich eine Art Avantgarde war in Bezug auf diesen rassistischen Populismus, der jetzt eine globale Erscheinung ist, weil wir hatten ja hier Jörg Haider. Und tatsächlich, Jörg Haider kam 1986 an die Spitze seiner Partei, ein paar Monate nachdem Kurt Waldheim die Wahl gewonnen hatte als Bundespräsidentschaftskandidat. Und in Österreich ist ohne Zweifel wichtig, in Erinnerung zu rufen, Österreich sah sich nach 1945 als erstes Opfer Hitlers. So wurde es ja auch durchaus zunächst einmal diplomatisch akzeptiert, aber aus dieser diplomatischen Floskel wurde eine Kollektiv-Unschuldsthese. Weil Österreich als Staat nicht existiert hatte, wurde lange Zeit so getan, als wären die Österreicher an sich völlig, hätten nichts zu tun mit dieser Vergangenheit, mit der narzisstischen Vergangenheit. Ich glaube, dass das sich teilweise auch schon verändert hat. Aber die Freiheitliche Partei war ein Vorreiter in den 80er Jahren dieses neuen rassistischen Populismus, den wir heute erleben. Und die Freiheitliche Partei hat auch eine Traditionslinie, die in das vorletzte Jahrhundert sogar hineinreicht. Das ist ein völkisch-deutsch-nationales Lager. Sie sind letztlich die Nachfolger der Vorreiter der Nazis. Die Freiheitliche Partei hat sich seit Haider eigentlich sogar radikalisiert, wird geführt von einer Spitze aus schlagenden Burschenschaftlern, die sehr rechts, sehr weit rechts stehen und ideologisch gefestigt sind.
Das klingt jetzt alles so ruhig vorgetragen. Ist das etwas Bedrohliches für Sie?
Ich sehe, dass wir, und ich meine damit nicht nur Österreich, wir erleben eine Krise der liberalen Demokratie. Wir haben in Europa Staatsmänner, die ganz offen und klar sagen, dass sie die liberale Demokratie so nicht wollen, die gegen die Menschenrechte und gegen den gegen das, was europäischer Rechtsstaat ist, polemisieren. Ganz offen. Ich meine, das war es ja auch, was der Innenminister Kickl machte. Die machten mobil gegen freie Medien. Das war es auch, was Vizekanzler Strache tat. Die verbreiten antisemitische Verschwörungstheorien. Das war auch zu hören vom Klubobmann Gudenus, von Norbert Hofer, der jetzt diese Partei anführt, in Bezug auf Soros. Das hören wir auch von Orban. Also das ist ja alles eine Richtung, die wir, da muss ich Ihnen ja auch nichts davon erzählen, da gibt es ja auch in Deutschland Anwärter.
Alles kann passieren, so lautet der Titel eines Theaterstücks von unserem Gast, von dem österreichischen Autor Doron Rabinowitsch. Herr Rabinowitsch, ich habe jetzt immer extra nicht gesagt, geschrieben von Doron Rabinowitsch. Das Stück stammt zwar von Ihnen und von dem Journalisten Florian Klenk, dem Chefredakteur des Magazins Der Falter, aber es ist ja genau genommen nicht aus Ihrer Feder, es ist eine Zitatensammlung. Es sind Reden und Tweets von Europas Nationalisten, eben Salvini, Strache, Kaczynski, Herbert Kickl, den Sie auch eben erwähnt haben, kommt vor. Der Titel Alles kann passieren ist einer Rede von Viktor Orban entlehnt. Auf der Bühne wird das Ganze vorgetragen von Schauspielerinnen. Sie hatten gerade neulich eine Aufführung in Graz, weiß ich. Wie sind denn derzeit die Publikumsreaktionen auf das Stück?
Das Interessante ist, dass das Stück immer in meinen Augen, weil ich sitze drinnen, immer stärker wirkt. Also je länger es zurückliegt, diese Reden zurückliegen, umso weniger an Aktualität haben sie, umso mehr an Bedeutung gewinnen sie darüber hinaus. Also es ist ja wirklich so, dass die Reden einfach nur ein bisschen gekürzt sind und in einen Spannungsbogen von mir gebracht. Und davor und danach sind ein paar Sätze von mir und dazwischen sind Zitate von Hannah Arendt, Viktor Klemperer, von Kästner. Aber sonst sind es wirklich nichts anderes als diese Reden unverändert. Und es ist unglaublich, einerseits, wie diese Leute ganz klar Deutsch ausdrücken, was sie wollen. Und dass gleichzeitig wir merken, es sind nicht einzelne Stimmen, sondern es ist ein Stimmenorkan, der über uns hinweggeht. Und wir hören sie ja normalerweise nicht auf Deutsch. Wir wissen ja nicht, also ich wusste nicht, was Salvini, was Orban, was Kaczynski sagt.
Was hat Sie denn da am meisten schockiert, als Sie das dann verstanden haben? Haben Sie so ein Zitat im Kopf, wo Sie dachten, oh mein Gott?
Ja, also interessant ist, dass Orban wirklich ganz offen sagt, dass er die liberale Demokratie nicht will, dass die Schlagerstaaten der heutigen Zeit, das ist Singapur, das ist China, das ist Türkei, das ist Russland, also das strebt er wirklich an. Was mich auch sehr beeindruckt hat, war, wie Salvini schreckliche Sachen sagt, dass er zum Beispiel mit Baggereinsatz gegen Roma vorgeht, aber die Art und Weise, wie er redet, ist ganz und gar nicht radikal. Man hat irgendwie das Gefühl, das ist so ein Talkshow-Gast, der tritt ganz ruhig, fernsehgewandt auf. Es hat ein bisschen was von einer Mischung zwischen Fernsehspiel und katholischer Messe in Italien.
Und Sie haben das Gefühl, dieser internationalen Rechten kommt man mit so klassischen journalistischen Mitteln nicht mehr bei? Oder was wollen Sie erreichen mit so einer theatralen Zusammenstellung?
Also die Idee von Florian Klenk und von mir ist das eigentlich das, was sehr oft im Journalismus überdeckt wird durch Sensation, durch die Ekelwettbewerbe, die wir auf verschiedenen Privatfernsehern sehen, dass das eine Chance auch entwickelt für die Bühne. Nämlich, dass man einfach genau zuhört, was gesagt wird. Dass man hier nicht auf Sensation setzt, sondern die Inszenierung zurückfährt. Und da sind natürlich diese wunderbaren Schauspielerinnen auch ein großer Gewinn, weil sie einerseits einen Verfremdungseffekt bieten gegenüber diesen Staatsmännern, die da auftreten, aber auch andererseits, weil sie es natürlich so vortragen, dass wir genau auf die Wörter achten, auf die Worte achten. Und das dringt mit der Zeit, während man da drinnen sitzt, ich empfinde es jedenfalls so und auch viele andere, einen Sog. Mhm. Und man bemerkt, wohin der Zug geht.
Sie haben jetzt gesagt, dass die Reaktion, also dass Sie das Gefühl haben, dass das stärker wirkt. Das kommt ja wahrscheinlich immer darauf an, wer im Publikum sitzt. Also Leute, die dann ihre Ängste bestätigt sehen, die sowieso wahrscheinlich eben vielleicht nicht FPÖ wählen würden. Oder haben Sie das Gefühl, Sie erreichen tatsächlich auch andere Schichten?
Es gibt drei Arten von Zuschauern und Zuschauerinnen. Das ist einerseits, sind das jene Leute, die so wie in eine Demonstration gehen, also die absolut schon vorher der Meinung sind, dass diese Art von Politik schrecklich ist. Die gehen hin und sagen, so schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt. Mhm. Und die, die eigentlich durchaus solche Koalitionen wählen, die gehen vielleicht hinein und sagen, na ja, also teilweise ist das ja nicht so schlimm, aber am Ende ist das dann doch. Dann ist schon klar, also das geht dann über die Grenze hinaus, über die roten Linien. Und die dritte Gruppe ist aber auch interessant. Das sind Leute, die einfach ins Theater gehen. Also das finde ich auch sehr wichtig, Menschen, die sich anschauen, ob es funktioniert. Finde ich eigentlich beinahe die spannendste Gruppe.
Sie sind immer in den Aufführungen, haben Sie gesagt, oder jedenfalls ganz häufig?
Na, manchmal kann ich nicht, aus familiären Gründen. Mhm. Ich bin auch Vater. Aber ich gehe immer wieder. Und wir sprechen dann auch mit den Leuten. Ja. Und wir sind ein bisschen so wie... Wenn wir in Graz waren, hatte das irgendwas wie von einem Schulausflug beinahe.
Sie beschäftigen sich, die haben da eben auch von den roten Linien gesagt, eine rote Linie ist Antisemitismus beispielsweise. Antisemitismus ist seit vielen Jahren Ihr Thema, genauer gesagt der neue Antisemitismus. So ein Sammelband mit Aufsätzen zum neuen Antisemitismus haben Sie vor 15 Jahren schon mal rausgegeben. Und in diesem Jahr, jetzt 2019, in überarbeiteter Form noch einmal wieder mit Antisemitismus. Was hat sich denn geändert?
Also ich bin Mitherausgeber, Nathan Schneider und Christian Heilbronn sind Herausgeber. Also 2004 war eigentlich die Frage, gibt es so etwas wie den neuen Antisemitismus? Diese Frage ist eigentlich geklärt. Die damaligen Diskussionspartner sind mehr oder weniger der Meinung, ja, das gibt es. Es gibt einen neuen Antisemitismus, der anders funktioniert, der aufbaut auf, das ist ein Antisemitismus, den es nicht trotz, sondern teilweise sogar wegen Auschwitz gibt.
Häufig denkt man nicht ja, der trotz. Neue Antisemitismus ist automatisch islamischer Antisemitismus.
Das ist es nicht, sondern das ist weiter gefasst. Es gibt eben den islamischen Antisemitismus. Es gibt einen Antisemitismus in muslimischen Gemeinden, aber es gibt sehr wohl auch einen Antisemitismus in der Linken und auch in der Mitte, der sich auch sehr stark gegen Israel wendet. Und ein Antisemitismus, der letztlich entstammt auch dem Gefühl, den Juden nicht ganz verziehen zu haben, was man ihnen in Auschwitz angetan hat. Also diese Schuldgefühle, die nachwirken. Mhm. Es ist ein Antisemitismus, der sich politisch gibt oft, der so oft sagt, nicht rassistisch zu sein. Es ist oft dieser Antisemitismus, der sagt, ich bin ja kein Antisemit, aber. Und dann kommt das wirklich Wichtige. Und diese Neuauflage jetzt nach 2004, da wurde nicht mehr so sehr diskutiert, ob es diesen neuen Antisemitismus gibt, sondern was sein Charakter ist. Und diese Debatte hat sich eigentlich wirklich verschärft. Der Ton zwischen den verschiedenen Autoren und Autorinnen ist härter geworden, teilweise so hart, dass sie es einander vorwerfen würden, Apologeten des Antisemitismus zu sein.
Hinter diesem Aber, was Sie eben gerade gesagt haben, ich bin kein Antisemit, aber, kommt ja häufig Kritik an Israel.
Da kommt häufig Kritik an Israel, wobei es nicht ja auch eine Kritik ist. Ja, absolut, aber es ist nicht eine politische Kritik sehr oft, sondern was dann sich oft äußert, ist eine Leidenschaft, ein Ressentiment, ein Verwerfen der gesamten Gesellschaft. Es wird eigentlich nicht Israel als Gesellschaft gesehen, auch nicht als wirkliches Land, sondern als Jude unter den Staaten, als ein Synonym für das Schlechte an sich. wenn zum Beispiel eine Gleichsetzung zwischen Israel und den Nazis erfolgt, dann bemerkt man gleich, worum es geht. Es geht um die Entlastung eigener Schuldgefühle. Wenn so getan wird, als wäre die Welt erlöst, gäbe es bloß kein Israel, dann weiß man, wo man eigentlich zu Hause ist, wieder beim alten Ressentiment und beim alten Hass.
Doron Rabinowitsch, Gast heute, ist geboren 1961 in Tel Aviv. Herr Rabinowitsch, Sie sind Sohn von Holocaust-Überlebenden. Ihre Eltern sind Mitte der 60er Jahre nach Wien gegangen, um eben den Söhnen da eigentlich eine gute Chance zu bieten. Ist das insgesamt so der Grund, warum Sie sich mit dem Antisemitismus so ganz intensiv beschäftigen? War das Ihnen von daher schon ein Anliegen?
Ich glaube, wenn man so zwischen den Sprachen und zwischen den Nationen lebt, dann bemerkt man auch oft, dass der Text immer abhängig ist vom Kontext, dass das Gemeinte nicht unbedingt das Gesagte ist. In alle Richtungen übrigens. Also dass auch manche Vorwürfe des Antisemitismus vielleicht auch überzogen sind. Und auf der anderen Seite, dass aber manches, was als politische Kritik daherkommt, in Wirklichkeit nichts anderes ist als Antisemitismus. Man merkt, dass der Satz dasselbe, in Wien gesprochen, nicht dasselbe ist wie in Kairo oder in Tel Aviv oder in Istanbul.
Weil Sie anders hinhören, weil Sie da andere anders feinfühlig sind, meinen Sie?
Weil die Sprache einem sozusagen unverwandt entgegenkommt teilweise. Ja? Mhm. Es bietet eine Möglichkeit.
Sie haben ein Theaterstück wieder dem Vergessen gemacht. Die letzten Zeugen heißt das. In dem sind Überlebende, die Texte lesen, neben Schauspielern. Ihre eigene Mutter hat da auch mitgemacht. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, sogar die erste, die Sie gebeten haben, als Überlebende mitzumachen. War das eigentlich schwer für Sie? War das, mussten Sie sich da überwinden?
Also es war so, dass ich habe das gemeinsam mit Matthias Hartmann gemacht und als ich die Idee meiner Mutter präsentierte, war sie meine Echtheitsprobe. Ich wusste, dass ich es nicht jemanden anderen zumuten kann, wenn ich es nicht auch meiner Mutter zumute. Und ich wusste gleichzeitig, dass meine Mutter eine sehr starke und sehr klare Meinung hat und dass ich mich darauf verlassen kann, dass sie weiß, was sie tut.
In dem Moment, wo sie mitgemacht hat, hat sie ja deutlich gemacht, dass sie das wohl gut und richtig findet, mit der Vergangenheit und auch mit dem Schicksal so umzugehen. Wussten Sie vorher, also war das Überleben Ihrer Eltern, war das ein Thema in Ihrer Familie?
Also für Sie als Kinder auch? Es war auch da, also wir haben nicht darüber am Frühstückstisch gesprochen. Wer darüber ein bisschen geredet hat mit mir, war meine Großmutter. Meine Mutter und meine Großmutter waren die zwei, die dann noch einen Onkel, den ich nicht mehr erlebt habe, die eigentlich von einer großen Familie als einzige überlebt haben. Und es war ein großes Glück, ein Zufall. Von den Kindern in Wilna sind 97% sicher ermordet worden. Meine Mutter hat das nicht jetzt ausgesprochen thematisiert, aber unausgesprochen war es immer Thema. Wir waren letztlich der ganz unmetaphysische Beweis, dass es ein Leben nach dem Mord gibt. Hm. Und wir waren auch die Erfüllung vieler ihrer Sehnsüchte und Wünsche.
War das eine Belastung
eine
für
Art
Sie als
Wiedergutmachung?
Kinder?
Naja, das weiß man ja nicht, weil man so wenig Vergleichsmöglichkeiten hat. Man hat ja nur die eine Familie, in der man groß wird. Ich muss sagen, wir hatten eine sehr liebevolle Familie. Wir hatten Eltern, die uns mit ihrer Liebe richtig gehend zugekleistert haben. Also Lieblosigkeit war nicht das Problem. Sicherlich hat das auch etwas bedeutet an, Herausforderung, sagen wir es ein bisschen. Aber wir wurden mitgenommen in alle Opern und Theaterstücke und Konzerte und Ausstellungen und auf Sprachkurse geschickt. Also wir waren schon, mein Bruder und ich, wir waren ein zweifaches Projekt.
Sie sind beide in Tel Aviv geboren und dann eben als Kinder nach Wien gekommen. Haben Sie eigentlich über Zugehörigkeit nachgedacht? Also Israel steht im Raum, Rumänien steht im Raum, Österreich steht im Raum. Es sind so viele Länder. Wilna haben Sie als Geburtsstadt Ihrer Mutter genannt.
Ja, also ich glaube, ich bin nicht ein Mensch, der jetzt eine klare Heimat hat, weil ich so viele Bezugspunkte sicher habe. Ja, die Frage der Identität ist sicherlich immer ein Thema. Aber Identität ist geprägt durch das Gewesene. Das Wesen ist geprägt durch das Gewesene. Ja. Aber es ist nie vollends zu Ende. Nicht? Also meine voll ausformulierte Identität wird auf meinem Grabstein stehen. Bis dahin habe ich ein Wörtchen mitzureden oder mitzuschreiben. Das ist es, was ich eigentlich tue. Daran schreiben, weiterschreiben.
Ja, das Lustige ist aber, Sie schreiben viel, Sie haben auch als Student viel geschrieben, aber studiert haben Sie letztlich Medizin, Psychologie, Ethnologie, Geschichte? Es lief ja erstmal nicht auf Schriftstellerei hinaus, oder?
Naja, zuerst einmal müsste man fragen, habe ich studiert oder habe ich so vieles nicht studiert? Naja, meine Eltern waren der Meinung, dass Ärzte wird man immer brauchen. Da schwingt etwas mit, eine Erfahrung, dass manche Berufe eben nicht nach links geschickt werden.
Nach links geschickt?
Ich hatte also in den Tod. Mhm. So wurde das nie ausgesprochen, also das möchte ich jetzt nicht sagen, aber es schwingt mit. Und es ist ganz klar, dass als ich einmal sagte, wie wäre es mit Jus, also in Rechtswissenschaften, da sagte meine Mutter, naja, wir wissen nie, in welches Land es uns verschlagen wird und das kann man nicht überall verwenden, wenn du es hier studierst. Also es war immer wichtig, daran zu denken. Also da war Medizin eine Möglichkeit, eine praktische Möglichkeit für unsere Familiengeschichte. Aber mich hat es immer auch hingetrieben und weggetrieben zu den Texten.
Wie wichtig das Sprechen und das Geschichtenerfinden im Leben von Doron Rabinowitsch ist, beschreibt vielleicht eine Anekdote aus seiner Kindheit. In den frühen Kinderjahren, habe ich von Ihnen gelesen, Herr Rabinowitsch, war Ihr Vater auch wochenlang unterwegs und Sie verstummten komplett. Sie redeten mit sich selbst, aber mit niemandem anders. War das so ein Wegträumen in eine andere Welt, weil Sie Ihren Vater so vermisst haben?
Absolut. Mein Vater war ein unglaublich positiver und lächelnder und liebevoller Mensch.
Und was haben Sie sich dann selber erzählt, wenn Sie so mit sich gesprochen haben?
Ja, also lauter Geschichten. Und meine Finger waren verschiedene Personen. Meine Mutter war äußerst beunruhigt und hat mich zu einem Kinderpsychiater mitgenommen, weil sie das Gefühl hatte, das ist aber merkwürdig, wie das Kind da reinschaut und brabbelt. Und der meinte, sie möge sich keine Sorgen machen, das Kind sei gesund, es habe nur ein bisschen viel Fantasie. Und damit hatte der Mann echt recht. Und eigentlich ist es dabei geblieben, ich verwende nur nicht mehr die Finger und brabble auch nicht, wenn andere Leute dabei sind.
Als Ihr Vater wieder da war, der hat dann die Reisen, glaube ich, so ein bisschen eingestellt, damit Sie sich beruhigen konnten, oder?
Ja, also meine Mutter hat das Ultimatum gestellt, dass wir eben nach Wien gehen, weil er so viel auf Reisen war in Europa, Geschäftsreisen. Und und so kamen wir nach Wien.
Wenn Sie gerade sagen, dass heute benutzen Sie einfach Ihre Finger nicht mehr, mit denen Sie die Geschichten irgendwie sich erfinden. Wie kommen die Geschichten denn zu Ihnen? Also harte, zähe Arbeit scheint das nicht zu sein. Fließt so aus Ihnen raus?
Nein, es ist doch harte Arbeit, aber die Arbeit ist nicht das Erfinden der Geschichte, sondern die Arbeit ist das Formulieren, also die Arbeit mit der Sprache ist das Wichtige. Denn es geht ja darum, das richtig zur Sprache zu bringen. Und es ist doch es ist nicht eine leichte Arbeit, das würde ich nicht sagen. Es ist eine Arbeit, die ja auch sehr oft, man muss sich selber aushalten, man muss mit sich selber sein. Aber andererseits ist es noch viel schlimmer, es nicht zu tun, für mich.
Was sind das für Geschichten? Sie setzen sich ja in Ihren Geschichten auch sehr viel, also es sind jetzt keine Liebesgeschichten beispielsweise, wobei Liebe natürlich auch vorkommt, aber es geht viel darum, mit Wahrheit und Wirklichkeit sich auseinanderzusetzen, mit Erinnerung und Vergessen. Ist das wieder doch immer so die Verpflichtung, die von hinten dann immer wieder über sie kommt, sich damit auseinandersetzen zu müssen?
Es ist kein, also ich muss es zwar, aber nicht von außen, sondern von innen. Das sind Einfälle und die kommen über mich. Ich habe sehr vieles hat zu tun tatsächlich mit der Frage einer Verwechslungskomödie in der Sprache, wie zum Beispiel beim Roman Andernorts, aber andererseits mein letzter Roman, Die Außerirdischen, hatte sicher sehr viel zu tun mit den Veränderungen um uns herum, mit dem, was eben diese populistischen Veränderungen, die ich vorher beschrieben habe, die in Österreich vor sich gehen, aber nicht nur in Österreich, das hat mich auf die Idee gebracht, was passiert, wenn plötzlich die Meldung kommt, dass Außerirdische in unserer Welt sind. Und wenn nur diese Meldung uns umtreibt und die gesamte Medienlandschaft alles verändert, was wären wir bereit zu tun? Was wären wir bereit zu machen? Wann würden wir sagen, so weit und nicht mehr?
Na, und vor allem haben wir dann immer eine Entschuldigung. Das ist nämlich die Macht von außen, die kommt, ne? Die zwingt uns genau. Ja, alles Mögliche zu machen in ihrem Roman.
Und es ist sogar so, dass es ein freiwilliges Angebot ist. Mich hat interessiert, aber das war nicht so, dass ich mir gedacht habe, jetzt habe ich aber eine interessante Frage, da empfinde ich dazu eine Geschichte. So funktioniert es ja nicht, sondern es funktioniert so, mich interessiert ein Thema und dann plötzlich habe ich eine Geschichte. Und die Geschichte lässt mich nicht los. Und bei dieser Geschichte, bei den Außerirdischen, sagten mir auch so gute Freunde, also das würde ich nicht schreiben. Und ich habe mich auch kurz aufhalten lassen, aber dann eben nicht, weil ich nicht anders konnte, weil diese Geschichte stand mir im Weg. Ich hätte keinen weiteren Text schreiben können, wenn ich diesen Text nicht geschrieben hätte. Er war dran. Und während ich ihn schrieb, kam ich drauf, dass um mich herum auch Dinge passieren. Ich spreche jetzt über Brexit, über Trump, über all diese Veränderungen der letzten Jahre, die in diesen Roman passen. Es ist übrigens überhaupt so, manche Menschen kenne ich von später.
Manche Menschen kennen Sie von später?
Was ist ja, das ich schreibe etwas, ja, ich schreibe etwas und ich begegne den Leuten, nachdem ich eigentlich etwas über sie geschrieben habe. Ich hab das wirklich erlebt, dass ich etwa über eine kosovarischen Flüchtling oder eine Frau geschrieben habe. Und dann trafen wir, die Familie, sie in einem Lokal in Wien, unweit dort, wo ich sie mir vorgestellt hatte.
Und Sie kannten sie nicht? Die Geschichte ist quasi vorher aufgeschrieben und dann sind Sie der Person begegnet.
Ich gab der Person dann den Roman zu lesen, mit einer Widmung. Ich gab ihr den Roman zum Lesen und sie las den Roman und sagte, naja, das bin aber nicht ich. Also sie hatte nicht einmal verstanden, dass das Fiktion war.
Dass das eben ihr Name war, der Ihnen vorher schon gekommen war.
Genau.
Rabinowitsch.
Sie hieß genauso wie im Buch noch dazu, ja.
Der Kampf mit Wahrheit und Wirklichkeit. Eine Schriftsteller ist Doron Rabinowitsch. Herr Rabinowitsch, Sie waren ja, ich glaube, nicht nur in diesem Jahr sehr, sehr fleißig. I wie Rabinowitsch ist erschienen, die überarbeitete Auflage von Neuer Antisemitismus und eben der erwähnte Roman Die Außerirdischen. Alles in diesem Jahr, und das ist ja jetzt nur erst zur Hälfte rum.
Also fleißig. Nein, Die Außerirdischen sind schon vorher erschienen, sind jetzt als Taschenbuch erschienen, aber alles kann passieren.
Ja, sehen Sie, alles kann passieren, also auch noch die Texte, genau. Also auf jeden Fall ein sehr fleißiger Autor und vor allem immer so am Puls der Zeit. Finden Sie eigentlich, dass ein Autor, ein Schriftsteller, ja mit seinem Vermögen vielleicht, mit seinem Können verpflichtet ist, sich einzumischen in der heutigen Zeit, die ihn ja so auf den Nägeln brennt?
Naja, verpflichtet. Also Sie kennen den Satz, auch Spaß muss sein. Ja? Ich glaube, dass immer, wenn da gesagt wird, auch Spaß muss sein, da hört er auf. Spaß muss nicht sein. Genauso ist es auch, ich mache das ja nicht deswegen, weil es von außen hin jemand verlangt. Wenn jemand das verlangen würde, dann wäre das ein Diktat. Ich mache das deswegen, weil ich es nicht anders kann. Was ich schreibe, also wenn jemand sagt, die Schreibenden sollen nichts tun, außer vor sich hinzuschreiben, dann ist das ebenfalls ein Diktat. Was ich schreibe, ist auf jeden Fall so oder so auch eine Aussage. Und ich persönlich kann nicht anders. Und in Österreich kann ich wohl auch nicht anders als darauf hinweisen, auf meine Stimme, auf meine Erinnerung. Ja, das geht.
Aber hätten
gar nicht
Sie
anders.
Da nicht manchmal, wenn Sie so, also Sie stören sich ja an dem, was da an Wahlergebnissen rauskommt, dass mehr Intellektuelle, mehr Künstler, mehr Kulturschaffende sich vielleicht doch verpflichtet fühlten, sich einzumischen?
Dieses Gefühl habe ich immer wieder, wenn ich denke, dass es Leute gibt, die etwas verschweigen, die etwas nicht ausdrücken, die nicht sagen, wie es, dass die sich sozusagen etwas verbeißen. Ich muss aber sagen, dass die österreichischen Autoren und Autorinnen, ja, die sind gar nicht so schlecht unterwegs. Also wenn ich denke an den Michael Köhlmeier, den Robert Menasse, die Maya Haderlap, die Elfriede Jelinek, nicht? Das sind doch Leute, die wirklich sich äußern. Wenn die anderen Berufe, wenn die Leute in der Politik oder in der Wissenschaft in Österreich sich ähnlich klar und deutlich äußerten, Naja, dann hätten wir weniger Probleme mit Fragen wie, ob man zur Wahrheit findet, ob man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Da ist die Literatur in Österreich beinahe, ich habe das Gefühl, das ist eine Mangelerscheinung, die österreichische Literatur hier auszugleichen versucht, immer wieder zur Sprache zu bringen, was sonst unterschlagen wird.
Einer von Ihnen, einer von den österreichischen Literaten ist Doron Rabinowitsch. Dankeschön, Herr Rabinowitsch, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr.